Vielen Dank, dass ihr auch schon mit den Liedern uns hineingenommen habt in das Thema, um das es heute geht. Wir haben es schon gehört, Freundschaft. Wir befinden uns in der Reihe Blüh auf und wir stellen uns in der Reihe die Frage, was tut uns Menschen gut? Was lässt uns in unserem Menschsein aufblühen? Also wir denken an die Blume von letzter Woche noch, die natürlich gewisse Bedingungen braucht, der Boden, das Klima und so weiter, damit die Blume aufblühen kann. Was bedeutet das für uns als Menschen? Und letzte Woche haben wir uns das erste Aufblühprinzip angeschaut. Es ging um Ruhe, also um die Frage, warum Ruhe so wichtig und so sinnvoll ist. Warum es wichtig ist, der Ruhe den ersten Platz oder eine hohe Priorität einzuräumen und nicht erst dann ausruht, wenn man völlig platt ist und nicht mehr kann, sondern in der Ruhe sozusagen vorbeugen und mit Ruhe in die Woche gehen. Darum ging es letzte Woche. Wer die Predigt verpasst hat, kann sie gerne nochmal nachhören. Sie ist auf unserer Webseite zu finden. Und heute schauen wir uns das zweite göttliche Aufblühprinzip an. Und die Prinzipien, die wir uns in dieser Reihe anschauen, sind deshalb göttlich. Ich habe ganz bewusst Prinzipien gewählt, die göttlich sind. Und sie sind deshalb göttlich, weil sie, so lesen wir es in der Bibel, aus Gottes Wesen entspringen. Ja, es heißt dort, wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir Menschen sind Gottes Ebenbilder. Und das heißt, wir als seine Ebenbilder tragen sein Wesen in uns als menschliche Bedürfnisse. Und deshalb ist es auch so gut, so wichtig, nach Gottes Prinzipien zu leben, weil genau das uns in unserem Menschsein aufblühen lässt. Das ist der Hintergedanke hinter dieser Reihe. Und es gibt einen Wesenszug Gottes, der uns mit Gott am allermeisten verbindet. Das glaube ich zumindest, davon bin ich überzeugt. Und dieser Wesenszug heißt Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 8 schreibt Johannes über Gott: Gott ist Liebe. Und wenn Gott selbst also die Liebe ist, ja, Gott ist Liebe, wenn Gott selbst die Liebe ist, also die Quelle und der Ursprung der Liebe, dann ist die Schöpfung, das, was uns umgibt und wir selbst, ist Ausdruck seines Liebeslebens. Und diesen Gedanken finde ich so faszinierend. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist all das Geschaffene Ausdruck seines Liebeslebens. Aus seiner Liebe heraus ist alles geschaffen und in jedem Detail der Schöpfung steckt seine schöpferische Liebe. Und das heißt auch, und das ist ein Gedanke, den ich uns ganz, ganz nah ans Herz legen möchte, das heißt auch, du bist aus seiner Liebe geboren. Nimm es mit, schreib es auf, rahm es dir ein, häng es als Bild irgendwo in deine Wohnung, dass du jederzeit daran erinnert wirst, du bist geliebt. Denn die Liebe selbst, Gott, hat dich erschaffen. Und egal, was andere über dich sagen, ja, die Welt ist voll von Stimmen. Stimmen, die uns einreden wollen, du bist nichts wert, du bist ein Versager, du kannst nicht, du bist zu dick oder zu dünn oder was auch immer. Egal, was die Welt um uns herum schreit, entscheidend ist, was Gott über dein Leben sagt und was er für dich empfindet. Und er kann nicht anders, weil es nämlich sein Wesen ist, er kann nicht anders. Ich möchte es bewusst mal so pathetisch sagen, er ist verliebt in dich. Weil du Ausdruck seiner Liebe bist und weil seine Liebe in dir steckt. Und deshalb gibt es bei Gott auch kein unwertes Leben. Wir Menschen diskutieren darüber. Aber für Gott gibt es kein unwertes Leben. Jürgen Werth hat das mal in einem Lied schön auf den Punkt gebracht, das Lied Du bist du, einige kennen das, mittlerweile auch ein christlicher Klassiker. Und da schreibt er in dem Lied diese Zeilen: Du bist gewollt. Du bist eben kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Und das ist ein ganz wichtiger, ein ganz zentraler Aspekt. Und deshalb schiebe ich das vor, dem Thema Freundschaft, weil das nämlich ganz eng verknüpft ist mit dem heutigen Thema. Ein ganz zentraler Aspekt von Liebe. Man könnte sagen, Wenn die Liebe die eine Seite der Medaille ist, dann ist die andere Seite der Medaille Beziehung. Es gibt wohl Beziehungen ohne Liebe, aber es gibt keine Liebe ohne Beziehungen. Und ich bleibe mal in der Welt der Menschen. Ja, wir können ja verschiedene Dinge lieben. Wir können Eis lieben, wir können den Hund lieben, wir können das Auto vor der Tür lieben. Aber ich bleibe mal in der Welt der Menschen. Die menschliche Liebe braucht immer ein menschliches Gegenüber. Und das gilt übrigens auch für den Narzissten, der selbstverliebt ist. Oder es gilt auch für die Selbstliebe. Selbst da brauchen wir ein menschliches Gegenüber, weil der Narzisst die Liebe des anderen und seine Bestätigung braucht. Ohne ihn wäre er aufgeschmissen. Das heißt, es gibt keine Liebe im Vakuum, im luftleeren Raum. Es braucht dafür immer Beziehung. Liebe blüht auf sozusagen in der Beziehung. Und das trifft auch auf Gott zu. Gott ist Liebe, weil er in sich Beziehung ist. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Trinität. Deshalb nur kann Gott Liebe sein, weil er in sich Beziehung ist, weil er in sich geliebt wird und liebt. Das macht Gottes Liebe aus. Er wird geliebt und zugleich liebt er. Und so hat er seine Liebe als Liebesbedürftigkeit in uns Menschen hineingeschrieben. Wir alle wollen geliebt werden, ohne Ausnahme. Wir alle brauchen Liebe. Wir alle brauchen Anerkennung. Und wir wollen es nicht nur, nein, ich möchte es noch drastischer sagen, wir brauchen es zu lieben und geliebt zu werden. Weil lieben und geliebt werden unsere höchste menschliche Bestimmung ist. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb finde ich, ist an dieser Stelle unsere Verbundenheit mit Gott am stärksten. Da sind wir ihm am ähnlichsten. Er ist die Liebe und hat die Liebesbedürftigkeit als Gegenpol in uns Menschen hineingelegt. Und Jesus bringt es deshalb ja auch im höchsten Gebot auf den Punkt. Er fasst alle guten menschlichen Prinzipien des Lebens zusammen, indem er sagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das lässt uns in unserem Menschsein aufblühen, nämlich zu lieben und geliebt zu werden, weil Gott uns so geschaffen hat. Und an der Stelle, wie gesagt, haben wir mit Gott die größte Ähnlichkeit. Seine Liebe macht uns zu Beziehungswesen, so wie er selbst in Beziehung ist. Und deshalb schafft Gott ja auch, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte zurückgehen, deshalb schafft Gott ja auch zwei Exemplare von uns, Adam und Eva. Und er selbst sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, weil einer allein eben nicht lieben kann. Und weil man allein nicht mit anderen irgendwie in Beziehung sein kann. Und deshalb ist es wichtig, dass, oder das finde ich so spannend auch an der Schöpfungsgeschichte, hier wird das schon deutlich, hier kommt das zum Tragen, wie sehr der Mensch Beziehungswesen ist. Und so leben wir alle in unterschiedlichen Beziehungen. Da gibt es die Eltern-Kind-Beziehung, die Geschwister-Beziehung, die Ehebeziehung, es gibt Freundschaftsbeziehungen, Nachbarschaftsbeziehungen, Beziehungen bei der Arbeit mit Kollegen. Und in allen diesen, ich nenne sie mal Liebesbeziehungen, wird letztlich Gottes Liebe selbst sichtbar, die er in uns hineingelegt hat. Und das ist für mich so ein schöner Gedanke, ja, Gott schafft die Menschen, die Welt als Ausdruck seines Liebeslebens. Und indem er die Welt schafft und die Menschen, die seine Liebe hineinlegt, wird seine Liebe weitergetragen. Nämlich durch uns, wir sind Träger seiner Liebe. Indem wir andere Menschen lieben und uns selbst zurückgeliebt werden. So breitet Gott in der Schöpfung seine eigene Liebe aus und macht uns zum Ausdruck seines Liebeslebens. Und ich möchte heute auf eine Liebesbeziehung eingehen. Wir haben es schon gehört, es geht um die Freundschaft. Ganz bewusst um die Freundschaft, weil in der Freundschaft niemand ausgeschlossen werden kann. Manchen bleibt es vergönnt zu heiraten. Manchen bleibt es vergönnt, Kinder zu kriegen. Aber ausnahmslos jeder darf und kann Freundschaft haben. Und deshalb habe ich mich ganz besonders für diese Liebesbeziehung heute entschieden und möchte darüber sprechen. Im ersten Buch Samuel wird die Freundschaft an einer Stelle ganz eindrücklich beschrieben. Und ich lese die Worte einmal aus der Übersetzung des jüdischen Philosophen Martin Bubers. Der hat eine eigene Übersetzung aus dem Hebräischen ins Deutsche geschrieben. Und ich finde, Er schafft es sehr gut, die hebräische Sprachwelt ins Deutsche zu transportieren. Und achtet mal darauf, wie die Hebräer Freundschaft verstehen. Da heißt es in Samuel 18, Vers 1, es geschah aber, als er, und damit ist gemeint David, vollendete zu Shaul zu reden, dass mit Davids Seele sich Jonathans Seele verknotete. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Das ist faszinierend, oder? Also so versteht der Hebräer Freundschaft. Es gibt tatsächlich kein eigenes Wort für Freund, wie im Griechischen, Philos. Sondern die Hebräer umschreiben die Freundschaft oder verwenden ein anderes Wort, das aber ein größeres Bedeutungsspektrum hat, nämlich Nächster, Nachbar, Bruder und so weiter. Es gibt kein eigenes spezielles Wort für Freund. Stattdessen wird das umschrieben und zwei Seelen werden verknotet. Hier kommt ja auch so ein bisschen die Seelenverwandtschaft rein. Wenn zwei Seelen miteinander verknotet werden oder aber noch die andere Aussage, wenn man den anderen liebt wie seine eigene Seele. Wir müssen bei dem Wort Seele allerdings ein bisschen aufpassen, da muss ich darauf hinweisen. Wir verstehen unter Seele ja normalerweise die Summe unseres Innenlebens. Ja, die Summe unserer Gefühle, unseres Denkens, vielleicht auch so dieses ewige Ding, das unsterblich ist. Der Hebräer versteht Seele völlig anders. Also wir haben die Seele sozusagen von den Griechen übernommen, die Psyche, zu Deutsch Seele, und verstehen das Innenleben. Hebräer verstehen unter Seele was völlig anderes. Das hebräische Wort Nefesh kann einerseits bedeuten Hals oder Kehle. Und ich dachte, wie makaber, wenn Hals oder Kehle irgendwie zusammen verknotet wird. Irgendwie ein merkwürdiges Bild für Freundschaft. Es kann aber auch als Bild, als Wort für den gesamten Menschen stehen. Und das macht natürlich dann schon mehr Sinn. Ja, das heißt, zwei Menschen in ihrer Gesamtheit werden miteinander so fest verbunden und verknotet, dass sie zu einer Einheit werden. Zu einem Wir werden. Es geht hier also um diese zwei Menschen, David und Jonathan, die so miteinander verbunden sind, als wären sie eins. Eine schlichte Männerfreundschaft, könnte man sagen. Und trotzdem ist diese Freundschaft in der Bibel, wie sie dort beschrieben, wie sie dort entfaltet wird, absolut beeindruckend. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, es wird spekuliert, ob es hier auch eventuell um eine erotische Beziehung handeln könnte und so weiter. Das geben die Texte an sich so nicht her. Und wir gehen davon aus, dass es einfach wirklich eine schlichte Männerfreundschaft ist. Da ist einmal Jonathan. Und diese Männerfreundschaft ist insofern faszinierend, weil er einmal Jonathan ist, ja, der Sohn des amtierenden Königs Saul. Auf der anderen Seite ist David, ein Hirtenjunge. Und die beiden begegnen sich und aus ihrer Begegnung entsteht eine so tiefe Freundschaft. Wie gesagt, zwei Seelen werden miteinander verknotet. Und ihre Freundschaft zueinander geht so weit, wenn man sich die Geschichte weiter anschaut im Samuelbuch, ja, wie sich ihre Freundschaft entwickelt. Ihre Freundschaft geht so weit, dass der Königssohn seine Thronfolge aufgibt und sie seinem besten Freund David übergibt. Und ich finde, das zeichnet wahre Freundschaft aus. Da ist kein Neid, keine Missgunst im Spiel, sondern er gönnt es ihm, weil er nämlich der von Gott berufene nächste Thronfolger ist. Und er unterstützt ihn. Und beide können sich sozusagen am Erfolg des anderen freuen, als wäre es der eigene Erfolg. Das macht wahre Freundschaft aus, so wie sie hier beschrieben wird. Es gibt dieses schöne Sprichwort, einen Freund erkennst du in der Not. Und genauso ist es auch hier bei Jonathan und David. In der Not, und sie erleben viel Not zusammen, halten die beiden zusammen. Obwohl ihre Freundschaft ganz schön auf die Probe gestellt wird. Warum? Weil ausgerechnet Jonathans Vater, König Saul, David nach dem Leben trachtet. Er ist neidisch auf seinen Erfolg und möchte ihn umbringen. Und David steht jetzt dazwischen. Ja, wie soll ich mich entscheiden? Für meinen Vater oder für meinen besten Freund? Eine absolut schwierige, konfliktbehaftete Situation. David steht zu ihm, ist ihm treu. Auch das gehört zu einer wahren Freundschaft, diese unbedingte Treue zum anderen. Und ihre Freundschaft reicht dann, so lesen wir später, über den Tod hinaus. Ja, als Jonathan im Kampf gegen die Philister stirbt, nimmt David seinen behinderten Sohn bei sich auf, in seine Familie. Und damit erhält er das Andenken seines Freundes Jonathans, indem er sich um seinen Sohn und die Familie kümmert. Das macht wahre Freundschaft aus. Und nur am Rande, ich habe eine Männerfreundschaft gewählt, es gibt auch Frauenfreundschaften in der Bibel, die Freundschaft zwischen Ruth und Naomi zum Beispiel. Im Buch Ruth wird das wunderschön ausgemalt, ausgeführt. Ja, da ist Naomi, die hat zwei Söhne, die jeweils zwei Schwiegertöchter zur Frau nehmen und beide Söhne verunglücken bei einem Unfall. So, diese beiden Frauen kommen aus einem anderen Land, einer anderen Kultur. Und Ruth sagt also, ich gehe zurück in meine Heimat, da wo ich herkomme, und gebe den Schwiegertöchtern den Segen, ihr dürft aber hierbleiben bei euresgleichen, eurem Land, nehmt euch neue Männer und werdet glücklich. Und dann entscheidet Ruth sich, statt da zu bleiben, mit Naomi mitzugehen und sagt diese berühmten Worte: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und da wird dann auch diese Einheit, diese tiefe Freundschaft zwischen den Frauen deutlich. Also beides gibt es in der Bibel. Wie geht es dir damit? Ich lade dich ein, einmal deine eigene Freundschaft auf den Prüfstand zu stellen. Wie steht es um deine Freundschaften? Gibt es in deinem Leben Menschen, mit denen du so verknotet bist, wie das hier so schön bei David und Jonathan beschrieben wird? Seelenverbundene, die du so gut kennst, dass ihr euch blind versteht? Vertraute, bei denen du alle deine Masken ablegen darfst und du so sein darfst, wie du bist? Gibt es dort treue Gefährten in deinem Leben, mit denen du durch Freud und Leid gehen kannst, die an deiner Seite stehen, komme, was wolle, die du nachts anrufen kannst und sie sind sofort da? Schon der weise Salomo wusste, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Gibt es da die Ermutiger in deinem Leben, die dich pushen, die dich herausfordern, mal neue Wege zu wagen, eine Herausforderung anzugehen und die sich dann im Nachhinein darüber freuen und mit dir feiern, dass du es gepackt hast? Gibt es diese ehrlichen Ratgeber, die dir auch mal den Spiegel vorhalten und dir auch mal die Wahrheit ins Gesicht sagen? Auch das gehört zu einer Freundschaft. Die dir dann aber im nächsten Schritt, und deshalb fand ich das so schön, wie du das eingebracht hast, Monika, die im nächsten Schritt auch Fehler verzeihen und vergeben, wenn die Freundschaft auch mal irgendwie Streit hat. Gibt es da die geistlichen Begleiter in deinem Leben, mit denen du zusammen glauben kannst, die dich an die Hand nehmen und wo ihr gemeinsam Gott nachfolgt und die dich ermutigen im Glauben und immer wieder neu herausfordern? Und das alles gilt natürlich in beide Richtungen. Ja, die Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Wenn es diese Menschen für dich gibt, ist die Frage auch, bist du dieser Mensch für andere? Wie steht es um unsere Freundschaften? Also wenn du solche Freunde hast, vielleicht einen, zwei, drei, ich weiß es nicht, dann halt diese Freunde gut fest. Warum? Es sind Juwelen, die selten sind. Und ich bin mir sicher, wenn ich hier fragen würde, wie wichtig ist dir Freundschaft? Alle würden sagen, ja, Freundschaft ist mir wichtig. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, es ist eine Mutmaßung, aber ich glaube, dass die Realität oft ernüchternd ist. Freundschaften, wie Jonathan und David sie hatten oder wie Ruth und Naomi, sind, glaube ich, heutzutage Mangelware. Es gibt sie, aber sie sind eher rar. Und mein Eindruck ist, dass viele mit Freundschaft oft etwas anderes meinen, etwas verwechseln, dass man meint, irgendwie gute Bekannte sind Freunde oder ein Kamerad im Fußballverein oder so. Das können Freunde sein, aber Kameradschaft ist nicht gleich Freundschaft. Vielleicht meinen manche, ja, der Karnevalsverein ist mein Freund, weil da ist so Geselligkeit und so weiter. Da ist fröhliche Stimmung, da geht es mir gut. Andere sagen, Facebook- oder Instagram-Freunde sind meine Freunde. Mir ging es früher auch so, dass ich im Grunde genommen alle Menschen, die ich mochte und die ich sympathisch fand, als meine Freunde bezeichnet habe. Heute weiß ich, dass Freundschaft viel, viel mehr und viel, viel tiefer geht. Und ich sage nicht von mir, dass ich da bin, wo David und Jonathan ist. Das glaube ich nicht. Aber Gott hat mir persönlich in den letzten Jahren ein paar ganz tolle, tiefe Freundschaften geschenkt, für die ich sehr dankbar bin, weil ich merke, wie gut es mir tut und wie das mich in meinem Menschsein aufblühen lässt. Und wie sehr es mich bereichert und meinen Horizont erweitert. Und seitdem ich diese Erfahrungen mache, und ich glaube, das ist wichtig bei Freundschaft, Freundschaft oder wahre Freundschaft erkennt man erst dann, wenn man sie selbst erlebt. Und seitdem ich diese Erfahrung mache, weiß ich, dass menschliche Beziehungen oder dass in menschlichen Beziehungen noch so viel mehr Schätze zu heben sind, wenn man den Mut hat, in die Tiefe zu gehen und Freundschaft zu knüpfen und richtig eng zu verknoten. Da ist viel, viel mehr drin in menschlichen Beziehungen, als das, was wir uns vielleicht erhoffen und wagen und bisher erlebt haben. Und wir lesen später, als David um Jonathan, seinen Freund, trauert, ja, der durch die Philister umgekommen ist, da sehen wir nochmal, da spüren wir nochmal, wie tief diese Männerfreundschaft ging und wie verbunden sie waren. In 2. Samuel 1, 26 heißt es, mir ist weh um dich. Also hier ist jemand, der trauert, der leidet. Mein Bruder Jonathan, über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Und das finde ich so faszinierend. David hat Jonathan mehr geliebt als seine Frauen. Gut, David war ein Frauenheld, er hatte viele Frauen. Aber er hatte mindestens eine Frau, die er unglaublich geliebt hat. Und hier sagt David, du bist meine größte Liebe, mein größter Freund. Und ich finde das ganz erstaunlich, weil in unseren christlichen Kreisen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber wenn man sagen würde, meine Freunde sind mir wichtiger als meine Ehefrau, dann wird man wahrscheinlich komisch irgendwie beäugt und man fragt, was geht mit dir ab? Bist du komisch oder was? Ja, das passt irgendwie nicht so ganz in unsere Vorstellung, weil wir sagen, Ehe ist ein ganz hohes und wichtiges Gut. Und da hat die Freundschaft sich unterzuordnen. Bei David ist es umgekehrt. Er sagt, Jonathan, du bist mein größter Freund und du bist mir mehr wert als die Liebe zu meiner Frau. Erinnert mich an ein Zitat von Kevin Costner, der einmal sagte, natürlich ist mir meine Frau wichtig, aber Freunde sind wichtiger. Er sagt das. Eher würde ich auf meine Frau verzichten, als auf meine Freunde. Und ihr Lieben, das, was Kevin Costner hier sagt, war in der Antike eine weit verbreitete Meinung. Die höchste Beziehungsform in der Antike war die Freundschaft. Weil heiraten und Kinder kriegen, weil in der Familie leben und eingebunden sein, weil ein guter Bürger des Landes zu sein, all das war damals völlig normal und ganz selbstverständlich. Nichts Besonderes. Aber eine Freundschaft war etwas ganz Besonderes. Warum? Weil sie eigentlich nicht notwendig ist. Man braucht sie nicht unbedingt. Man hat genug Beziehungen. Man kann auch ohne Freundschaft ganz gut leben und ist nicht unbedingt auf Freunde angewiesen, wie Kinder zum Beispiel auf ihre Eltern angewiesen sind. Oder wie die Ehe von Zweisamkeit lebt und von dem Ja und von der Verpflichtung, dass man für den anderen eingegangen ist. Die Freundschaft dagegen ist eigentlich, in Anführungsstrichen, unnötig. Und genau das macht die Freundschaft so besonders, weil sie freiwillig geknüpft und geschmiedet ist. Und deshalb wird sie in der Antike als die glücklichste Beziehungsart gesehen. Die Krone des menschlichen Miteinanders, die Schule der Tugend. Ja, Aristoteles hat ganz viel über die Freundschaft gesagt. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, muss ich sagen, das ist bei uns heute, ich weiß nicht, wie gesagt, es mag Ausnahmen geben, dass Leute in ganz tiefen Freundschaften leben, aber im Großen und Ganzen betrachtet geht es der Freundschaft nicht so gut. Warum? Schauen wir uns unsere individualistische Gesellschaft an. Bei uns regiert die Romantik und die Erotik. Schnulzenliteratur, Filme, überall Liebe. Da hat die Freundschaft es schwer, weil Freundschaft da nicht mithalten kann mit dem Schmetterling im Bauch, ja, und mit dem erröteten Kopf und dem höher schlagenden Puls und dem Herzklopfen und so weiter. Oder wenn wir in traditionellere Kreise gehen, da ist die höchste Beziehungsform Ehe und Familie. Und da ist die Freundschaft dann oft die Konkurrenz, weil wenn ich mich in Freunde investiere, investiere ich mich in der Zeit nicht in mein eigenes Haus und meine Verwandtschaft und so weiter. In einer sozialistischen oder autokratischen Gesellschaft steht das Kollektiv an oberster Stelle. Und da erwartet man dann anständige, hörige, vaterlandsliebende Bürger. Und die Freundschaft wird da eher kritisch gesehen, weil wer weiß, was da in Hinterzimmern unter Freunden so ausgeheckt wird. Ja, das Beste ist, wenn jeder jedem misstraut, das kann man besser kontrollieren. Wir kennen das aus unserer Geschichte. Oder eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, da verkümmert die Freundschaft gerne mal, weil wir keine Zeit für Freundschaften haben. Wir arbeiten, wir tun und machen und leisten und die Freundschaft bleibt da gerne mal auf der Strecke. Und deshalb möchte ich heute nochmal die Freundschaft aus der Versenkung hervorholen und uns nochmal ganz groß hier vor Augen führen und sagen, wenn du in deinem Menschsein aufblühen möchtest, dann nimm Freundschaft ernst. Denn der aufblühen möchte, der braucht den anderen, mit dem er sich verknoten kann. Und das geht natürlich auch in der Ehe, das ist gar keine Frage. Ich möchte keinen Unterschied oder keinen Widerspruch erzeugen. Natürlich geht das auch in der Ehe, aber ich glaube und bin überzeugt davon, dass gute Freundschaften die Ehe nur bereichern können und erweitern und einen weiteren Horizont schaffen. Warum? Weil Gott uns letztlich so geschaffen hat. Deshalb habe ich eben auch den langen Anlauf gebraucht mit der Liebe und der Beziehung Gottes, weil Gott uns so geschaffen hat. Freundschaft und Liebe liegen uns im Blut, sind Teil unserer DNA. Und ein Mensch, der nicht diese tiefen Beziehungen und Freundschaften erlebt, der bleibt an dieser Stelle eben auf der Strecke und verkümmert möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle. Und letztlich erinnert uns die Freundschaft, die wir mit anderen Menschen haben, immer auch an die Freundschaft mit Gott. Sie führt uns vor Augen, dass Gott sich nichts mehr und sehnlichster wünscht, dass wir seine Freunde sind. Und deshalb glauben wir ja auch, und das ist Teil unseres christlichen Glaubens, dass Gott seinen Sohn auf die Welt gesandt hat, um Frieden, um Versöhnung zu stiften, damit wir mit Gott befreundet sein können. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, und du hast vorhin die Stelle schon gelesen, ihr seid meine Freunde. Und aus der Freundschaft heraus fordert er sie auf, einander so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Ihr Lieben, das ist Gottes größtes Anliegen für uns Menschen, dass wir mit Menschen verknotet sind, in Beziehung leben und dass wir uns vor allem mit Gott verknoten lassen, mit ihm in dieser Seelenverbundenheit leben und ihn von ganzem Herzen suchen und lieben. Und deshalb möchte ich uns ganz zum Schluss, bevor ich lande, ganz kurz ein paar Gedanken mitgeben, um es praktisch werden zu lassen. Keine Vollständigkeit erhebe ich darauf, es sind einfach nur Gedanken, die mir gekommen sind, zu der Frage, wie finde ich Freunde, wie kann ich Freundschaft fördern, etablieren. Und das Erste, was ich uns da mitgeben möchte, ist, Freundschaft ist und bleibt ein Geschenk. Oft entsteht Freundschaft aus Zufall, im Vorbeigehen, dass man einfach irgendwie jemanden trifft an einem ganz unwirklichen Ort und daraus entsteht eine ganz tiefe Verbundenheit, ein Freund fürs Leben und über das Leben hinaus, weil man sein Andenken erhält. Es ist und bleibt ein Geschenk. Das ist das Wichtigste, was ich voranstellen möchte. Als zweiten Gedanken, gehe du den ersten Schritt. Oft warten wir darauf, dass irgendwas passiert, dass irgendwie Freundschaften sich entwickeln und so weiter. Nein, vielleicht ist die Zeit, dass du aufstehst und losgehst und aktiv wirst und in Beziehungen investierst. Und das heißt als nächstes natürlich auch, dass ich Zeit einräume. Wenn uns Freundschaft wichtig werden möchte, dann braucht Freundschaft eine hohe Priorität. Und eine hohe Priorität heißt, ich brauche Zeit, um Freundschaften zu pflegen. Und ich weiß, wie schwer das ist in unserer Welt. Ja, ich kenne das mit meinen Freundschaften. Es ist immer ganz schwierig, Termine zu finden und Dinge dann miteinander auszuhandeln, was man machen kann. Aber wenn es dir wichtig ist, dann mach es zu einer Priorität, räume Zeit ein. Das vierte, sei gastfreundlich und fördere Begegnungen. Ja, ich finde, jemanden zu Hause einzuladen, ist ein wunderbarer Weg, Freunde kennenzulernen und Freundschaften zu etablieren und aufzubauen. Das fünfte, ganz wichtig für Freundschaft, ist Offenheit und der Mut, sich anzuvertrauen und auch verletzlich zu werden. Sich für den anderen zu öffnen, die Masken abzuziehen, über auch seine Schwächen und Fehler zu sprechen und so sein zu dürfen, wie man ist. Nichts verbindet uns so sehr und so stark mit Menschen als unsere Ehrlichkeit. Und wenn unsere Ehrlichkeit und das Vertrauen wächst und man wirklich weiß, dass der andere die Wahrheit sagt. Und das Letzte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Freundschaft darf behutsam wachsen. Ja, manche Freundschaft, die geht von vornherein wieder ein, weil manche irgendwie den anderen überfallen und vielleicht zu offen sind und jedem seine Lebensgeschichte erzählen. Freundschaft darf behutsam wachsen und darf sich entwickeln. Und ich muss da immer an den Film denken, den habt ihr vielleicht gesehen. Oh, da ist eine Nummer 6. Den habt ihr vielleicht gesehen, Ziemlich beste Freunde. Ein Film, der mich selber sehr, sehr angesprochen hat, sehr berührt hat. Ja, da ist dieses völlig ungleiche Paar. Philipp, der Multimillionär, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Und Dries, der Ex-Knacki aus dem schwierigen Milieu. Und die beiden treffen aufeinander, weil der eine Muskelkraft braucht und der andere Geld. Und aus dieser Angewiesenheit der beiden entsteht mit der Zeit, das erzählt der Geschichte, eine ganz tiefe Freundschaft. Total berührend. Und der Film beruht übrigens auf einer wahren Begebenheit. Also es ist wirklich so passiert. Ja. Ich schließe mit dem besten Tipp, wie man Freunde findet und aufbauen kann. Den besten Tipp habe ich gefunden bei Ralph Waldo Emerson, der sagt, der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Und ich finde, das bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Willst du Freunde, willst du Freundschaften etablieren, dann sei selber einer. Und so möchte ich dich zum Schluss ermutigen, nimm dieses zweite Aufblühprinzip mit, sei ein Freund. Und ich wünsche dir von Herzen diese tiefe Verbundenheit, dieses Verknotetsein, einmal mit Gott, aber auch mit lieben Menschen, mit denen du gemeinsam durchs Leben gehst. Amen.